Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Versprochen ist versprochen. Das Thema für heute, wer etwas verspricht, hatten wir es vorhin auch schon. Das heißt, bedeutet ja, man ist verlässlich, man hält ein Versprechen, man ist vertrauensvoll am Ende. Jetzt ist es so, dass Vertrauen extremst wichtig ist, damit wir überhaupt leben können. Ich mache euch mal ein Beispiel. Nehmen wir an, ich nehme diesen einen Satz, dem Lenin zugeschrieben wird. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wenn man das mal konkret umsetzt und ich heute Morgen mit der Tram gekommen wäre und sage, ich vertraue nicht so wirklich, ich mache lieber die Kontrolle, ich bin also misstrauisch, dann bin ich also bei der Tram gestanden, dann kam die Tram angefahren. Bevor ich einsteigen konnte, musste ich natürlich den Fahrer fragen, ob er auch eine entsprechende Ausbildung dafür hat, weil ich das kontrollieren wollte. Ich kann dem ja nicht einfach so vertrauen, das kann ja jeder da reinsitzen. Und natürlich habe ich das gemacht und dann musste ich auch noch fragen, ob er natürlich auch dieses Tram, ob die auch TÜV verifiziert ist, dass die auch wirklich in Stand ist. Und am liebsten wollte ich am gern noch mitfahren in der Kabine vorne, weil ich bin mir ja nicht sicher, ob ich ihm vertrauen kann, dass er wirklich die Signale richtig lesen kann. Ihr merkt, man muss ganz schön viel Vertrauen, ja, aufbringen, um überhaupt leben zu können. Und ich weiß nicht, wer von euch öffentlich gekommen ist. Das ist ein ganz schön riskantes Unterfangen. Ja. Ich bin froh, dass ihr angekommen seid. Vielleicht nochmal an einer anderen Stelle nochmal kontrollieren das ganze System. Letztlich heißt es aber, wir brauchen unglaublich viel Vertrauen, um überhaupt lebensfähig zu sein, um überhaupt in unserem Alltag zurechtzukommen und auch nicht Unmengen an Zeit zu verlieren, weil wir alles hinterfragen müssen und kontrollieren müssen. Letztlich aber ist es entscheidend, weil wir merken, in unserer Zeit ist vielleicht genau dieses Thema Vertrauen essentiell, weil ein Misstrauen vielleicht sich breit macht. Da schauen wir gleich nochmal drauf. Ich habe dazu einen Text mitgebracht, der eben genau da hineinspricht, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der das große Vertrauen eben bietet, die Verlässlichkeit. Paulus schreibt an die Korinther, im zweiten Korintherbrief, und wir lesen mal den Abschnitt Kapitel 1 ab 18. Aber Gott ist mein Zeuge. Keines unserer Worte an euch bedeutet gleichzeitig Ja und Nein. Wir, das heißt ich, Silvanus und Timotheus, haben bei euch Gottes Sohn, Jesus Christus, verkündet. Und von dem gilt, er war nicht Ja und Nein zugleich, sondern er ist das Ja in Person. Durch ihn sagt Gott Ja zu allem, was er je versprochen hat. Auf ihn berufen wir uns, wenn wir zu Gottes Ehre Amen sagen. Gott selbst ist es, der uns gemeinsam mit euch im Glauben an Christus festigt. Er hat uns gesalbt und uns sein Siegel aufgedrückt. Dazu hat er uns den Heiligen Geist als Vorschuss auf das ewige Leben ins Herz gegeben. Wir brauchen jemanden in unserem Leben, dem wir ganz und gar vertrauen können. Paulus fängt diesen Abschnitt so an, aber Gott ist mein Zeuge, keiner von uns, keiner meiner Worte, die sind sozusagen nicht zuverlässig. Sie bedeuten nicht Ja und Nein, sondern sie bedeuten immer Ja. Jetzt hat Paulus aber das Problem gehabt. Er schreibt an die Korinther, nachdem er seine Reisepläne öfters verschoben hatte und anders geplant hatte. Im ersten Korintherbrief lesen wir das schon. Paulus sagt da, ich will immer wieder zu euch kommen, ich will euch mal wieder besuchen kommen in Korinth. Und dann lesen wir sogar, dass es Gründe gab, die nicht ganz klar sind, dass er nicht kommen konnte. Und ein Grund ist vielleicht, dass er eine Begegnung hatte und er schreibt dann davon, dass er voller Trauer war. Und wegen dieser Trauer wollte er nicht nach Korinth reisen, um dann die Trauer dort zu verbreiten. Letztlich hat Paulus Dinge versprochen, die er am Schluss nicht ganz gehalten hat. Er kam nie an oder nicht zu dem Zeitpunkt, an dem es gewünscht war oder an dem es angesagt hatte. Und trotzdem sagt er, meine Worte sind Ja und Nein, das gilt, ich bin doch integer. Letztlich sagt er eigentlich, naja, das Leben ist eben komplizierter. Es spielt manchmal anders. Gottes Pläne sind manchmal anders als meine Pläne. Und deswegen kommt es zustande, dass ich als Mensch manchmal nicht eben die Dinge so umsetzen kann, wie ich sie gerne hätte. Das kennen wir alle aus unserem Alltag auch. Die Umstände sind manchmal größer. Jetzt ist es so, dass in der Gemeinde Korinth dann eine ganze Gruppe wahrscheinlich war an Menschen oder Einzelpersonen, die dem Ganzen skeptisch gegenüberstanden. Die haben gesagt, ja, du bist unzuverlässig, Paulus, und hier muss ich hier verteidigen. So, nein, ich bin zuverlässig. Meistens kommt ja so ein Misstrauen gegenüber jemandem auf, wenn man enttäuscht ist. Das heißt, die Menschen haben vielleicht gesagt, ich will, dass Paulus wiederkommt. Ich freue mich drauf, er muss unsere Gemeinde besuchen. Und dann hat er es nicht getan. Dann hat er sie enttäuscht. Und die haben gesagt, eigentlich will ich diesen Paulus bei mir haben. Wieso hat er mich jetzt hängen gelassen? Das ist das Gefühl, das sich dann breit macht. Wieso vergisst er mich? Wieso kümmert er sich nicht um mich? Wieso ist er nicht da, wenn ich ihn brauche? Also eine ganz persönliche, tiefe Enttäuschung, die wahrscheinlich im Hintergrund steht. Vielleicht auch überzogene Erwartungen, ja, kann man sagen. Aber doch dieses Gefühl. Und ich denke, in unserem Land nehmen wir manchmal Ähnliches wahr. Das Vertrauen in so manches ist rapide gesunken, wackelt. Wenn man sagt, das Vertrauen in Politik, Medien, Banken, in die Systeme, Institutionen, Kirche, das Vertrauen wackelt an vielen Stellen. Und ich glaube, dass es letztlich gibt es ja ganz viele Alternativen mittlerweile. Diese Alternativen kommen ja nur deswegen zustande, weil man sagt, dem Herkömmlichen vertraut man nicht mehr. Da sind Enttäuschungen da. Das ist das Gefühl da, ich fühle mich nicht mehr repräsentiert. Ich habe das Gefühl, ich wurde hintergangen. Ich habe das Gefühl, ihr kümmert euch nicht. Deswegen entstehen Alternativen. Alternative Medien, Parteien, Fakten sogar. Weil man vielleicht die wahren Dinge, denen nicht mehr mal vertrauen will, weil man sagt, ich wurde enttäuscht. Und genau zu dem Thema hat ganz interessant ein Soziologe geforscht an der Uni Dortmund, in Deutschland aufgewachsen. Er heißt Aladin El Mafa'alani. Er ist aus Syrien, aber hat da Wurzeln. Und hat das Thema ganz interessant angeschaut und hat Beobachtungen festgestellt und hat zu dieser Grundthese kam er dann und sagt, Vertrauen wird immer wichtiger, Misstrauen aber wahrscheinlicher in unserer Gesellschaft aktuell. Weil wir in einer hochkomplexen Welt leben und in den ganzen Systemen und in Dingen, die wir leben, da wird alles komplizierter. Und weil alles komplizierter wird, müssten wir eigentlich ein größeres Vertrauen haben, damit sich unsere Gesellschaft stabilisiert. Das Gegenteil ist aber wahrscheinlicher, dass die Gesellschaft, in der wir uns befinden, alles misstrauischer betrachtet und dadurch alles destabilisiert wird. So nimmt er das wahr. Und letztlich ist es immer dieses eine, da wurde mir was versprochen und es wurde nicht gehalten. Die Enttäuschung über das, was vielleicht im Alltag da ist. Und je misstrauischer wir werden oder die Menschen werden, desto unsicherer wird man auch. Man kennt das aus dem eigenen Leben vielleicht ganz persönlich an manchen Stellen, wenn man manchmal so Unsicherheiten hat, weil man eben Menschen nicht mehr trauen kann. Aber in dieser Abwärtsspirale ist es doch umso wichtiger eben, an diesem Punkt zu kommen, wir brauchen Vertrauen. Einen vertrauensvollen Rahmen, in dem wir unser Leben führen können. Und natürlich ist es so, dass wir in einer unsicheren Welt einen sicheren Gott brauchen. Das ist, glaube ich, der Punkt, den wir in dieser Welt umso mehr brauchen, je komplizierter und fragiler alles wird. Jesus war nicht Ja und nicht Nein, sagt Paulus. Nicht zugleich. Er war das Ja in Person. Und da sagt Paulus eben hinein in diese Zeit, in der er selber von dieser Unsicherheit geprägt ist, wo Menschen ihm das vorwerfen. Er sagt, ich bin integer. Ihr nehmt das vielleicht so wahr, ich enttäusche euch, aber ich will euch sagen, es geht gar nicht um mich. Letztlich geht es um Jesus und er ist das Ja in Person. Durch ihn sagt Gott Ja zu allem, was er je versprochen hat. Und das ist das gesamte Evangelium zusammengefasst in einer Person ist Jesus. Das, die gesamte Bibel zusammengefasst ist in Jesus, findet seine Bestätigung, sein Ja. Das ist hier die Botschaft. Und wir haben alles, was Gott verspricht jemals, findet sich in Jesus wieder, wird bestätigt in Jesus. Es gibt ja verschiedenste Überblicke und Diagramme zu den ganzen Verheißungen im Alten Testament. Ich habe euch mal hier so eine Liste dabei, die kann man nicht gut lesen, von dem Bibellesebund. Eine ganze Liste an Verheißungen, die über Jesus ausgesprochen werden. Das sind, glaube ich, 3-4 DIN A4 Seiten. Wer das haben möchte, kann sich gerne melden. Ich schicke die gerne zu. Dort sind Verheißungen aufgelistet, die Gott über Gott oder die von Gott ausgesprochen wurden im Alten Testament und dann im Neuen Testament, vor allem in der Weihnachtsgeschichte, aber darüber hinaus sich dann auch bestätigen. Zum Beispiel der Messias stammt aus dem Stamm Juda oder Messias wird von einer Jungfrau geboren oder der Messias, der Geburtsort ist eben Bethlehem oder der Messias wird von Großen angebetet, der Messias kommt aus Ägypten und so weiter. Da kommen noch viele andere Dinge dazu und alles bestätigt sich. Wenn man die ganze Liste annimmt, kann man durchaus beeindruckt sein von allem, was sich ereignet, wie Gott manches vorbereitet hat. Und das sind ja nur so Beispiele von dem, dass das, was Gott verspricht, auch eingehalten wird. Dass es wir hier mit einem zuverlässigen Partner zu tun haben. Es ist aber das Besondere an der ganzen Geschichte, wenn man jetzt einen Mathematiker da hinsetzen würde, es gab Versuche, ich habe die jetzt nicht mitgebracht, weil die Wahrscheinlichkeitsberechnungen, dass so etwas zutrifft, braucht man nicht ausrechnen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das alles völlig falsch ist, auch sehr hoch ist. Es gibt viel zu viele Variablen. Denn die ganzen Vorhersagen im Alten Testament, die wurden zum Beispiel bei Jesaja wurden viele getroffen, so 720 vor Christus. Und andere bei David schon 1000 vor Christus. Also in einem Zeitraum von mehreren hundert Jahren wurden immer wieder verschiedene Verheißungen ausgesprochen, die dann eben später, hunderte Jahre später in Erfüllung gehen. All das hat wahrscheinlich Paulus mit im Blick. Er ist Pharisäer, ausgebildet im Alten Testament, also in den Schriften, in der Tora, in den Propheten. Paulus sagt, all das finden wir bei Jesus. Hier kommt etwas zusammen in der Weltgeschichte und das gilt. Wir haben es mit einem verlässlichen Gott zu tun, der auf diese Erde kommt, der bestätigt, ich will, ja, es gibt kein Ja und Nein, es gibt keine Widersprüchlichkeit in Gott, sondern ich will auf die Erde, ich will zu den Menschen, ich will zu dir, ich will euch besuchen. Und all die Verheißungen kommen da zusammen. Gilt es mir? Gilt es mir ganz persönlich? Ja. Wir brauchen einen Gott, der so treu ist, verlässlich ist in unserem Leben. Und das ist das Angebot, was wir haben aus der Bibel, dass wir eben einen zuverlässigen Gott haben. Und ich glaube gerade, wie ich das beschrieben habe, wenn man eben in einer Welt lebt, in der viel auch Misstrauen da ist, ist es umso wichtiger, eben einen Ort zu haben, wo wir dieses Vertrauen haben. Da wird Gott auf einmal wie zu so einem Geländer an der Treppe, der uns festhält, wenn es wackelig wird. Ja, wenn man dann eine vereiste Treppe runterläuft und alles ist irgendwie wackelig, die Welt ist rutschig, unsicher, brauchen wir einen festen Halt im Leben. Und das ist wie ein Geländer, das Vertrauen, das wir in Gott finden können. Wirklich zuverlässig fest. Das Vertrauen zu Jesus macht uns wirklich lebensfähig. Mein zweiter Punkt. Da heißt es in Vers 20b, auf ihn berufen wir uns, wenn wir zu Gottes Ehre Amen sagen. Wir unterschreiben, also Amen ist ja immer so, ich bestätige das, so sei es, es soll so sein. Wir unterschreiben sozusagen die Zusage, dass Gott wirklich zuverlässig ist in unserem Amen. Und wahrscheinlich ist das auch in der Gemeinde dann so. Paulus sagt dann, ja, die Gemeinde sagt hier Amen dazu, so sei es, wir stehen dazu. Das ist unser Glaube, ein Bekenntnis. Und wenn wir darin leben, in dieser Zuverlässigkeit Gottes, dann ehren wir Gott. Und ich will es mal beschreiben eben mit so zwei verschiedenen Kulturen. Wenn man in einer Misstrauenskultur lebt oder aber in einer Vertrauenskultur, dann ist es sehr unterschiedlich, wie man darin lebt. Ja, eine Misstrauenskultur kennt man vielleicht unter meiner Herrschaft in der Kinderjugendarbeit hier in der Gemeinde, ja, da ist man in einer Misstrauenskultur vielleicht gefangen, ja. Nein, Quatsch. Es ist vielmehr eine Misstrauenskultur, kennt man vielleicht von der Arbeit oder auch, es kann auch in Beziehungen natürlich stattfinden. Da wird kontrolliert, Da wird nicht mehr vertraut, sondern eben alles in Frage gestellt. Da wird versucht vielleicht zu hintergehen. Da wird kontrolliert im Hintergrund geschaut, was da Absprachen werden getroffen. Und wie lebt man dann da drin? Man lebt natürlich unsicher. Man zieht sich zurück. Man hat keine Lebensfreude mehr. Man hat keine Sicherheiten mehr. Man lebt überhaupt gebremst. Vielleicht auch völlig traurig, zurückgezogen. Und das andere ist, wenn man in einer Vertrauenskultur lebt, in einem Umfeld, in dem man sich aufblühen kann, in dem man leben kann, in dem man sich wohlfühlt. Ich habe gedacht, manchmal ist es so ein Phänomen, wenn zum Beispiel auch bei meiner Frau, wenn sie sich so mit ihrer Clique trifft, mit ihren Freundinnen, besten Freundinnen, ja, dann gibt es diese Woo-Mädels. Ja, wenn die sich treffen, die blühen alle auf einmal auf und es ist eine ganz andere Dynamik da, alle schreien Woo und sind fröhlich und alles ist lebensfroh. Und man denkt so, das ist eine Vertrauenskultur. Jeder kann da irgendwie so richtig aus sich rausgehen. Es gibt keine Grenzen mehr, keine Begrenzungen mehr. Keiner hat Sorgen, ich kann mich blamieren beim anderen oder so. Vertrauenskultur, da lebt was auf, ja. Und ich glaube, das ist, was wir erleben können, dass Christen, wenn wir als Christen in einer Vertrauenskultur leben, in dieser Vertrauenskultur mit Gott, leben wir immer darin, weil Gott uns diesen sicheren Rahmen gibt, weil Gott uns hineingelegt gibt in diesen sicheren Rahmen der Verlässlichkeit. Und ich will noch einen Schritt weiter gehen, wir müssen noch einen Schritt weiter gehen, wenn wir sagen, ich kann bei Gott in diesem Rahmen leben. Da kann es sogar sein, dass wir trotzdem und in unserem Umfeld in dieser vielleicht auch misstrauischen Umgebung sind. Manchmal hatten wir jetzt auch gerade an Weihnachten so etliche Gespräche mit Familien, mit Freunden, mit Verwandten. Man trifft so viele Leute und manchmal kennt man das in Gesprächen, dass es dann so eine Abwärtsspirale geht und jeder erzählt, wie schlimm die Welt ist und welche Probleme und welche vielleicht auch Herausforderungen man sieht bei der Entwicklung der Zukunft. Alles ist destruktiv. Und ja, dann sitzt man manchmal da und weiß gar nicht auch, ich kann jetzt die Welt auch nicht lösen. Man hat auch nicht die Antworten auf diese ganzen Fragen. Und es ist dann so eine destruktive Haltung manchmal, die dann sich einschleicht in manchen Situationen, vielleicht auch in manchen Gesprächen. Und man befindet sich dann auf einmal in so einer schweren. Und gleichzeitig aber haben wir dann etwas in unserem Leben, was dem Ganzen eine entgegengesetzte Haltung gibt. Ja, unser Umfeld, wir leben in einem Umfeld, in einer Welt, die wirklich auch viele Fragen aufwirft, die Unsicherheiten hat, in der leben wir. Und gleichzeitig haben wir dieses hohe Vertrauen in diesen Gott, der zuverlässig ist. Gleichzeitig leben wir in dieser Haltung, dass ich einen festen Gott habe. Christus ist bei mir. Und das heißt, ich kann letztlich immer in dieser Vertrauenskultur leben, weil er mir diesen Rahmen gibt. Auch wenn um mich herum alles in Frage gestellt wird. Auch wenn um mich herum wirklich die Welt turbulent ist und chaotisch ist. Deswegen glaube ich, haben wir die Möglichkeit als Christen auch aufzublühen, in Schönheit zu erleben, wirklich aufzuleben, weil wir diesen Christus in unserem Leben haben. Und das ist, was wir auch brauchen in unserer Gesellschaft. Menschen, die auf einmal sagen, ich habe trotzdem einen Halt im Leben. Ich bleibe handlungsfähig. Weil in einer Misstrauenskultur werden die Menschen oft unhandlungsfähig, ohnmächtig. Man verbündet sich zu einer Misstrauenskultur und alle sind nur noch dagegen. Dagegen brauchen wir Menschen, die handeln. Dagegen brauchen wir Menschen, die aufstehen und sagen, wir gehen in die Zukunft, weil wir positive Zukunftserwartungen aufbringen können. All das können wir, weil wir einen starken Gott haben. Und jetzt komme ich zurück zu diesem Punkt, dass Paulus sagt dann, wir leben zur Ehre Gottes, indem wir dieses Amen sagen. Und ich glaube, dass es das genau ist. Wir leben in der Ehre Gottes, wenn wir hier leben in dieser Vertrauenskultur, wenn wir sagen, ich blühe auf, egal wie die Welt um mich herum ist. Ich kann leben und ich bin lebensfähig. Wie schafft man es aber, dieses Vertrauen aufzubringen gegenüber Gott? Gott selbst ist es, der uns gemeinsam mit euch im Glauben an Christus festigt, sagt Paulus. Und jetzt sehen wir hier, Paulus führt ein umgekehrtes Vertrauen ein. Ein Vertrauen, das ich als Mensch gar nicht aufbringen muss, auch nicht kann. Paulus führt ein umgekehrtes Vertrauen ein, weil er sagt, Gott ist es, der deinen Glauben festigt. Ich bin auf einmal krisenfest, weil Christus mich festigt, weil Christus mich festhält. Er stärkt meinen Glauben. Und Paulus nennt dann noch drei weitere Dinge, die das unterstreichen oder nochmal betonen sollen. Gottes Versprechen für uns sind viel größer. Er nennt die Salbung, er nennt das Siegel und den Vorschuss. Diese drei Dinge. Die Salbung, das kommt natürlich aus der Tradition des Alten Testaments. Könige wurden gesalbt, weil sie auserwählt wurden. Ich habe dich auserwählt, sagt Gott. So, deswegen bist du gesalbt. Du stehst unter der Salbung. Ich habe dich auserwählt. Und als zweites das Siegel. Das kommt ja aus dem DHL der Antike. Man hat auf Briefen eine Wachsfläche drauf gemacht und dann ein Siegel eingedrückt, damit der Eigentümer definiert ist. Damit man weiß, wem gehört das Ganze. Und hier haben wir eben Gottes Zusage, du gehörst mir. Uns ist ein Siegel aufgedrückt, du gehörst mir, sagt Gott. Du stehst unter meinem Schutz. Das, was in einem Brief unter einem Siegel vereidigt ist oder festgehalten ist, heißt, das steht unter meinem Schutz. Und dann eben der Vorschuss oder auch ein Angeld oder eine Vorauskasse, würde man vielleicht heute nochmal eher sagen, dass man schon etwas bekommen hat. Es gibt schon etwas, was wir haben, und hier ist eben der Heilige Geist genannt, der uns einen Vorschuss gibt, dass wir jetzt schon Anteil haben am ewigen Leben. Salbung heißt, du bist auserwählt. Siegel heißt, du gehörst zu mir. Und Vorschuss heißt, du kannst heute schon erleben, was es bedeutet, in Ewigkeit mit mir zu leben. Und diese drei Versprechen, die erleben wir und die sehen wir jetzt an Weihnachten. In dieser Person Jesus. Er verkörpert diese Versprechen. Ich komme auf die Welt, ich wähle dich aus als Mensch. Nein, du gehörst zu mir. Jesus kommt und sagt, ich möchte, dass die Menschen zu mir gehören. Ich lade sie ein. Die Einladung ist ganz offen. Und Jesus bringt einen Vorgeschmack auf das ewige Leben. Er bringt den Heiligen Geist. Wir erleben diese drei Dinge immer wieder. Und alle Versprechen Gottes, die er jemals getroffen hat, werden in diesen drei Dingen zusammengefasst. Die finden alle darin ihre Zugehörigkeit. Und all das steht uns zu. Das ist, weil Jesus zu uns kommt. Erleben wir das? Können wir das leben? Natürlich gibt es immer wieder Stimmen, die man auch selber in sich trägt. Ja, warum, Gott, hast du mir das nicht gegeben? Du hast es mir nicht versprochen. Warum bleibe ich doch enttäuscht zurück? Und das ist eine große Frage natürlich. Und gleichzeitig aber haben wir hier die Verheißungen Gottes, die stehen. Und die wird er umsetzen. Dietrich Bonhoeffer hat in dem Gefängnis, in dem er saß, also in der Nazizeit, hat er auch darüber nachgedacht, was es bedeutet, dass Gott verlässlich ist. Er als Christ sitzt da im Gefängnis, Theologe, war Widerstandskämpfer. Ist Gott verlässlich, wenn er mich im Gefängnis hängen lässt und ich sterben muss? Und er kommt dann zu dem Schluss und sagt, wir müssen uns immer wieder in die Verheißungen und in die Erfüllungen Gottes hineinknien, um zu verstehen, was wir von ihm erwarten können. Wir müssen uns hineingeben in diese Verheißungen und Erfüllungen, damit wir herausfinden, was möchte Gott uns wirklich schenken. Und es ist vielleicht gar nicht so einfach manchmal zu sagen, manche Dinge sind unsere Wünsche, manche Dinge sind Gottes wahren Verheißungen. Und ist das gemeinsam, das, was Gott wirklich möchte, passt das zusammen? Letztlich aber glaube ich, dass auch mit manchen Enttäuschungen, die wir auch da erleben, trotzdem bleibt, dass diese Dinge, die Gott uns hier verspricht, dass das die wichtigsten und grundsätzlichsten Dinge sind, die wir brauchen und für unser Leben. Dass das die Grundlage ist, auf der wir überhaupt lebensfähig sind und dass das Wichtigste ist. Wir können aufstehen und sagen, lebensfähig sein, weil wir diesen Gott haben, der uns diese Zuverlässigkeit garantiert, du bekommst ein Leben, das mit mir in meiner engsten Gemeinschaft stattfinden kann, weil ich dich auserwählt habe, weil du bei mir bist. Und das ist die Grundlage, auf der wir unser ganzes Leben aufbauen können. Und dann können wir auch in einer Welt, in der es vielleicht nicht so ganz so rund läuft, wirklich standhaft sein und durchhalten. Egal was kommt, wir werden krisenfest, weil Christus uns festigt. Das ist, was uns Paulus hier vermitteln möchte. Wir haben die Chance, dass wir weitergehen können. Gott gibt uns einen vertrauensvollen Lebensrahmen. Und das klingt jetzt fast schon so einfach, vertrauensvoll, ist aber hier das Grundlegendste. Das ist überhaupt die Möglichkeit, dass wir ins Leben hineinfinden können. Ich habe es ganz am Anfang beschrieben, ja. Wir brauchen Vertrauen, sonst können wir gar nicht leben. Wir brauchen diesen Gott, dass wir leben können, dass wir sicher leben können und dass wir aufblühen können, damit wir ins Leben wirklich hinein gestalten können. Jetzt an Weihnachten, was vor uns liegt, an all die Gefühle, die aufkommen werden, wenn wir manches vielleicht auch vermissen werden, wenn Herausforderungen da sind, die wir vor Augen haben. Wir brauchen diesen verlässlichen Gott und können uns darauf stellen und einen sicheren Grund haben. Ich will euch einladen, dass wir jetzt bei einem nächsten Musikstück, bei ein paar Takten Musik, mal den Fragen nachgehen, wo soll Gott mir neu Vertrauen schenken? Wo brauche ich das Vertrauen? Ganz neu. Oder wo brauche ich wirklich diese grundlegende Veränderung auch in mir, dass ich seine Verheißung sehen kann über meinem Leben? Dass es gilt, was er sagt, was er über mich ausspricht. Ich bete. Ich danke dir, Jesus, dass du für uns da bist und dass wir in dir wirklich Sicherheit finden, dass deine Versprechungen gelten, dass wir auf dich setzen können und dass du unser Halt im Leben bist. Und ich möchte dich bitten, dass wir das erfahren, dass wir das erleben können, dass du uns hältst. Schenke uns einen Blick für dich, für deine Verheißungen und Erfüllungen. Schenke uns deine Nähe und immer wieder auch das Erleben, dass wir mit dir gemeinsam durch alles hindurchgehen, was auch turbulent ist und wo Unsicherheiten sind. Amen.